Guten Morgen zusammen. Wir sprechen von der Wiederkunft Jesu Christi und sind immer noch im zweiten Hauptteil, in dem es über die Bedeutung der Wiederkunft Jesu Christi geht. Und zwar sind wir im zweiten Abschnitt, in dem es um die heilsgeschichtliche Bedeutung geht. Wir hatten vom grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Wiederkunft und Heilsgeschichte gesprochen. Die Wiederkunft bringt die Heilsgeschichte zum Ziel, die allgemeine sowohl als die persönliche. Und da hatten wir gesprochen von den verschiedenen Bezeichnungen für dieses Ziel. Die Schrift spricht von einem Erbe, von einer Verheißung und so weiter. Und wir waren beim Begriff Verherrlichung. Verherrlichung bedeutet Veränderung. Veränderung in das Ebenbild Gottes. In Römer Kapitel 3 lesen wir, dass der Mensch nicht mehr rankommt an die Herrlichkeit Gottes. Er war herrlich geschaffen, weil er im Bilde Gottes geschaffen wurde. Aber diese Herrlichkeit der Ebenbildlichkeit Gottes, hat er verloren im Garten Eden. Im Sündenfall verliert er diese Ebenbildlichkeit, nicht vollständig, aber sie wird immerhin verstümmelt. Und sie soll aber wiederhergestellt werden. Gott will das Ebenbild in seinem Gegenüber Mensch. Und dieses Ebenbild will er dann wieder verwirklichen. Römer 3, ich glaube, das ist Vers 23, sie sündigten alle und kommen nicht ran an die Herrlichkeit Gottes. Es wird da verschieden übersetzt. Es ist kein Unterschied. Alle sündigten und ermangeln, übersetzt Schlachter, die Herrlichkeit Gottes, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst. Die Rechtfertigung ist das Mittel zur Neuverherrlichung. Herrlichkeit des Menschen, die Herrlichkeit des Menschen besteht also in der Ebenbildlichkeit Gottes, die nun wiederhergestellt werden soll. Und in Römer 8 spricht Paulus von dieser Herrlichkeit. Wir hatten gelesen aus Römer 8 die Verse 28 bis 30, wo Gott schon im Voraus dieses erblickt hat. Und dann in der Zeit hat er gerufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Das heißt, er hat Menschen umgewandelt. In dem Moment, wo ein Mensch umkehrt von seinem eigenen Wege, seiner eigenen Religion und zurückkehrt zum Gott, der ihn ruft und das Leben seines Sohnes für ihn in den Riss stellte, in diesem Moment, wo er hört auf diesen Ruf und zurückkehrt, vollzieht Gott eine Veränderung in seinem Leben. Aber das ist der Beginn eines Wachstums in die Ebenbildlichkeit Gottes hinein. Diese wird dann nach Vers 28, Römer 8, Vers 28, zum Vorsatz, zum Ziel, das erreicht werden soll. Und zu diesem Ziel der Verherrlichung, die ihren Abschluss finden soll in der Wiederkunft Christi, gehört auch eine gewisse Erkenntnisfähigkeit. Davon lesen wir in 1. Korinther 13. 1. Korinther 13, Verse 10 und 12. Wir können alle drei Verse lesen. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, das Ziel erreicht sein wird. Das Wort wird vom Ziel gebraucht. Wenn dieses Ziel erreicht sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel oder durch ein Glas undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Vielleicht ist Ihnen bewusst, dass diese Verse manchmal eine andere Anwendung finden, erfahren, als die, für die ich sie jetzt gebrauche. Offenbar gebrauche ich diese Verse im Blick auf die Wiederkunft Jesu Christi. Aber es gibt solche, die meinen, das Vollkommene wäre die Vollständigkeit der Heiligen Schrift, der Abschluss des Kanons. Aber das ist etwas sehr weit weggeholt, hergeholt für diesen Text, wo es nicht in den Zusammenhang passt. Im Übrigen passt auch nicht der Wortlaut dazu. Es geht nicht darum, dass man etwas erkennt. Es geht nicht um den Gegenstand der Erkenntnis, als wäre das Wort Gottes jetzt der Gegenstand der Erkenntnis, das jetzt vollständig wäre, sondern es geht um die Art und Weise, wie man erkennt. Paulus sagt, als ich ein Kind da war, dachte ich, wie ein Kind denkt. Er spricht nicht von dem, was ein Kind erkennt, sondern wie ein Kind denkt. Und als ich ein Mann wurde, dachte ich anders. Man kann dieselben Gegenstände vor Augen haben, aber man denkt jetzt anders. Im Übrigen handelt es sich nicht um ein Wachstum, die Schrift wächst bis zum Ende des Kanons. Hier geht es nicht um Erkenntniswachstum, sondern um Auswechslung der Erkenntnisweise. Es geht nicht um die Frage, was erkennt man, wird es jetzt stückweise sein oder vollständig sein, sondern es geht um die Frage, wie erkennt man. Diese Erkenntnisweise wird ausgetauscht. Wenn man ein Kind ist, denkt man so, wird man älter, dann denkt man anders. Ich dachte damals so, jetzt denke ich nicht mehr so, ich denke jetzt anders. Nachdem die Heilige Schrift vollständig wurde, haben Menschen nicht anders gedacht, als sie vorher dachten. Wir werden immer noch stückweise denken. Und würde Paulus heute leben, trotz dessen, dass er Apostel war, würde er immer noch, wie er selbst bekannte, stückweise denken. Wir selbst müssen verändert werden. Und diese Veränderung kommt nicht damit, dass die Bibel vollständig wird. Es hilft uns, mehr zu erkennen und besser zu erkennen, aber unsere Denkweise ist immer noch anders, sie ist immer noch begrenzt. Weil dann werde ich von Angesicht zu Angesicht schauen. Broadbent bemüht sich sehr ausführlich, um diesen Begriff von Angesicht zu Angesicht anders auffassen zu wollen. Aber ich finde keine andere Anwendung in der Heiligen Schrift als die ganz persönliche Anwendung. Wo in der Schrift von Angesicht zu Angesicht die Rede ist, da ist wirklich ein Angesicht vor einem. Heute ist dieses Angesicht für uns nicht zugänglich. Es ist nicht zugänglich für die irdischen Augen. Aber es wird zugänglich werden. Sein Angesicht werden wir sehen. Und erst in dem Moment werden wir so sein, wie er ist. Dann werden wir anders denken. Dann wird das Vollständige vor uns sein und wir werden fähig sein, dieses Vollständige zu erfassen. Dann wird das Ziel, das Vollkommene, das Ziel erreicht sein, die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen. Dann werden wir so sein, sagt Johannes, wie er ist. Also, das gehört auch noch zu dieser Verherrlichung. Aber es geht nicht nur um die Verherrlichung des Menschen, in diesem Fall des gläubigen Menschen. Die Herrlichkeit, die auf uns zukommt, zu der wir gerufen sind, die als Ziel vor uns steht, ist eine Herrlichkeit um uns. Die Herrlichkeit ist zweierlei. Noch einmal Römer 8, 17 und 18. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben Gottes, Gottes Erben und Christi Miterben. Unter der Bedingung, dass wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das ist die Verherrlichung der Gläubigen. Wir werden zusammen mit Christus verherrlicht. Denn, Vers 18, ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen, gegenüber der kommenden Herrlichkeit, die uns enthüllt werden soll. Haben Sie eine gute Übersetzung vor sich? Sie wird uns enthüllt, Dativ, für uns. In Vers 17 werden wir verherrlicht. In Vers 18 wird eine Herrlichkeit uns gezeigt. Beides ist das zukünftige Los, das Ziel der Heilsgeschichte und wird verwirklicht bei der Wiederkunft Jesu Christi. Wir selbst werden verwandelt und wir kommen in eine neue Umwelt, in eine herrliche Umwelt. Das ist unser Los. Genau wie im Garten Eden, bei der Umwandlung des Menschen, die Umwelt auch umgewandelt werden musste. Als der Mensch fiel, musste die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen werden. Das hat Gott getan. So ist es aber auch, wenn das Ziel erreicht ist. Wir sind dann wiederhergestellt in die Ebenbildlichkeit Gottes. Wir sind verherrlicht und unsere Umwelt ist dann ebenfalls neu. Offenbarung 21, Vers 9. Passt ihr auch hin? Offenbarung 21, Vers 9 und dann 23 bis 26. Es kam zu mir einer der sieben Boten, welche die Schalen voll der sieben letzten Plagen hatten, und sprach mit mir. Er sagte, komm her, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Was bekommt nun Johannes zu sehen, wenn dieser himmlische Bote ihm zeigt, etwas zeigt? Er hat angezeigt, er werde ihm die Frau des Lammes, die Braut des Lammes zeigen. Was sieht er nun? Ihm wird eine Stadt gezeigt. Offenbar soll diese Stadt ein Bild von dieser Frau sein, von der wir wissen, dass sie die Gemeinde ist. Die Gemeinde wird mit einer Frau verglichen, mit einer Braut, die jetzt dem Bräutigam zugeführt ist. Die Erlösten sind herrlich wie diese herrliche Stadt. Diese Stadt gehört also zu der Verherrlichung der Gemeinde und die Umwelt der Gemeinde wird herrlich sein. 23 bis 26. Nein, ich lese nur Vers 23. Und die Stadt braucht keine Sonne, noch einen Mond, damit sie in ihr schienen, denn die Herrlichkeit Gottes beleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Der Gott, der in Menschengestalt sein Leben als Opfer wie ein Lamm am Kreuz gab, der Gott, das Lamm, ist jetzt die Herrlichkeit des Himmels in ganzer Ewigkeit. Welch ein Gott muss das gewesen sein, der am Kreuz sein Leben für uns gab. Eine weitere Bezeichnung für das kommende Los ist der Begriff Königreich. Der Begriff Königreich wird in der Bibel verschieden gebraucht. Leider wird dieses Wort vom Griechischen nicht zur Genüge, zum vollen Verständnis ins Deutsche übersetzt. Im Deutschen lesen wir in den meisten Bibeln nur Reich. was gar nicht genügt, weil es verschiedene Reiche gibt. Sie brauchen keinen König zu haben. Aber hier geht es um ein Königreich, in dem Gott König ist. Es gibt nun verschiedene Kreise, wenn wir das Gebiet des Königreiches mit einem Kreis vergleichen wollen. Dann gibt es verschiedene Kreise, verschiedener Größe. Königreich Gottes. Wir lesen im Alten Testament, dass Gott König ist über das ganze Universum, Himmels und der Erde. Gott ist König in der ganzen Welt. Die ganze Welt ist sein Königreich. Wir verstehen seine Herrschaft nicht immer. Aber wer hier und da erleben darf, diesen Gott erleben darf, der merkt, dass die Wege Gottes vollkommen sind. Dann haben wir Israel als einen speziellen Bereich, in dem Gott herrscht. Im Alten Testament ist Gott König in Israel. Dieser König wird abgelehnt unter Samuel. Man will ihn nicht mehr als König, man will jetzt einen irdischen König. Gott kommt Israel entgegen und befiehlt dem Samuel, ihnen einen König zu salben. Und so bekommt Israel eine Dynastie von Königen. Saul wird allerdings abgesetzt und David folgt ihm, eine neue Dynastie beginnt. Aber dann bleibt es bei der Dynastie Davids. Im nördlichen Reich erscheint dann ein neues Königtum, aber die südliche Königreihe wird fortgesetzt von David bis zur babylonischen Gefangenschaft. Das Geschlechtsregister wird weitergeführt und geht dann bis auf Maria im Neuen Testament, die dann Jesus hervorbringt, der Erbe ist des Thrones Davids. Israel ist immer noch Kandidat für ein neues Königreich, aber inzwischen ist Gott dabei, ein Heilskönigreich aufzurichten, von dem Israel eines Tages ein Teil sein wird. Nicht ein neues, anderes, sondern ein Teil von diesem Königreich. Mit dem Tode Jesu, mit dem Kommen Jesu, mit seinem Tod, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, wird ein neues Königreich gebildet, das eigentliche Königreich im Bereich der Menschen. Und das ist das Königreich, von dem hier die Rede ist. Aber in seiner zukünftigen Form, die Gemeinde ist jetzt schon Königreich Gottes. Kolosser 1, Vers 12 und 13, wir sind herausgeholt worden aus dem Bereich Satans, aus dem Herrschaftsbereich Satans, und sind hineingestellt in das Königreich. Kolosser 1, Vers 13 sollte Königreich lesen. In das Königreich seines geliebten Sohnes. Wenn wir das so lesen, dann stellen wir sofort fest, dieser geliebte Sohn, Jesus, Gottes Sohn, ist König in der Gemeinde. Wir sind ein Königreich und Jesus ist König über uns. Dieser Gedanke kommt noch an anderen Stellen vor, ganz nebenbei, scheinbar nebenbei, zum Beispiel im Römerbrief, glaube ich, Kapitel 14. Das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, darauf kommt es letztlich nicht an, ja, dass man sich da nun an die Regel hält. Paulus sagt, der eine kann Gemüse essen, der andere beschränkt sich nicht darauf. Das macht es nicht aus. Darin besteht nicht das Christsein. Das Königreich Gottes, die Herrschaft Gottes in der Gemeinde, geht ja darin in solchen banalen Reglementen nicht auf, sondern ist etwas Geistliches, etwas Reales, etwas, das mit Personen zu tun hat, mit Persönlichkeiten. Friede und Freude im Heiligen Geist. Es trifft das Innere des Menschen. Aber wir sind noch nicht so weit, wie es sein soll, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird dieses verhüllte Königreich, wer merkt schon in dieser Welt, dass Jesus König in der Gemeinde Jesu ist? Aber eines Tages wird der Schleier weggezogen und die Welt sieht, dass hier das Königreich Gottes ist. Nun einige Schriftstellen in Bezug auf dieses Ziel. Unser zukünftiges Los wird also Königreich genannt. Und davon ist die Rede, zum Beispiel in Lukas Kapitel 12. Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleines Härtchen, zweimal Verkleinerung. Anstatt Herde, kleine Herde, aber anstatt Herde, Härtchen oder Härtlein, je nachdem, woher sie kommen. Ja. Härtli, ja, in kleines Härtli. Fürchte dich nicht, du kleines Härtchen. Die Gemeinde ist eine kleine Schar. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Königreich zu geben. Das ist unser Ziel. Wir, die wir hier oft verkannt werden, unser Los ist nicht das angenehmste. Menschen verstehen uns nicht. Sie haben keinen Sinn für unseren Gott. Sie wissen ihn nicht zu schätzen, aber fürchtet euch nicht. Es hat meinem Vater im Himmel gefallen, euch das Königreich zu geben. Eines Tages wird es sichtbar sein und ihr werdet zu meinem guten Königreich gehören. Das wird keine Tyrannie sein. Das wird ein höchst angenehmes Reich sein. Dann 1. Korinther 6, Verse 9 und 10. 1. Korinther 6, 9 und 10. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte Gottes Königreich nicht erben werden? Werdet nicht irregeleitet. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Homosexuelle, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trinker, noch Lästerer, noch Räuber werden Gottes Königreich erben. Aber wenn sie verwandelt worden sind, dann ja. Vers 11. Dieses waren einige von euch. Jedoch wurdet ihr gewaschen. Man ist es jetzt nicht mehr. Jedoch wurdet ihr geheiligt. Gott zugesondert, jedoch wurdet ihr gerechtfertigt in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Jetzt sind sie das nicht mehr. Jetzt sind sie Veränderte und sind Erben dieses Königreiches. Das ist die Zukunft solcher Menschen, die von der Gnade Gottes leben. 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, Vers 50. Aber dieses sage ich, Brüder, Fleisch und Blut können das Königreich Gottes nicht ererben, so wie wir heute beschaffen sind. Kommen wir nicht in dieses Königreich. Es muss eine körperliche Verwandlung stattfinden. Fleisch und Blut können das Königreich Gottes nicht ererben, noch ererbt die Verweslichkeit die Unverweslichkeit. Und dann spricht er von der Auferstehung, aber dieses Thema kommt noch. Hier ist nur davon die Rede, oder wir holen dieses heraus, dass das Königreich Gottes ein Erbe ist, das uns noch bevorsteht. Das Erbe wird also mit einem Königreich, wird als Königreich bezeichnet. Weitere Stelle, Epheser 5, Vers 5. Von diesem seid ihr in Kenntnis, dass keiner, der sich der außerehelichen Geschlechtsverbindung hingibt, kein Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, Erbteil hat im Königreich Christi und Gottes. Hier ist ähnliche Sprache wie vorhin in 1. Korinther 6. Das ist die Zukunft derer, die verändert wurden, geheiligt wurden. Nicht mehr in diesen Sünden leben, die die Rebellion gegen Gott kennzeichnen, sondern in der Hingabe an einen heiligen Gott. Jakobus 2, Vers 5. Jakobus 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, erwählte Gott nicht die Armen dieser Welt, reich im Glauben und Erben des Königreiches, dass er verhieß denen, die ihn lieben? Hier haben wir wieder den Verheißungsgedanken. Die Zukunft ist etwas Verheißenes. Und diese Verheißung ist ein Königreich. Hier in dieser Welt mag man arm sein, aber kommt man zu Jesus Christus, dann mag man äußerlich immer noch arm sein, aber innerlich ist man reich geworden. Reich im Glauben und Erben des Königreiches. Weiter in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 5, lesen wir ebenfalls davon, die Sanftmütigen werden die Erde ererben, die ganze Welt mitherrschen mit Jesus Christus. Und Römer Kapitel 4, Entschuldigung, ich habe es noch eine Stelle dazwischen, 2. Timotheus 2, Vers 12, 2. Timotheus 2, Vers 12. Erdulden wir mit Ausdauer, so werden wir als Könige mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Also erdulden wir, so werden wir als Könige mitherrschen. Es geht also darum, dass dieses Königreich ein Königreich ist, in dem wir Mitkönige sind. Mitherrschen mit unserem König Jesus Christus. Das ist die Zukunft der Jesus-Anhänger. Und jetzt Römer Kapitel 4, die Verse 13 bis 16. Römer 4, 13. Nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seinem Samen die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte. Erbe der Welt, also die Welt in Besitz kriegen. Zum Besitz kriegen. Sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Wer das Gesetz nicht einhält, der muss den Zorn Gottes erleben. Wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Christus hat uns in eine neue Welt gebracht. Da herrscht nicht das Gesetz Moses, sondern die Gnade und die Regentschaft Christi. Darum ist es aus Glauben, als Geschenk, nicht aus Leistung, damit es aus Gnade sei, damit die Verheißung an Abraham gegeben, aber wir sind Erben dieser Verheißung und sie trifft uns jetzt, dem ganzen Samen fest sei. Nicht allein dem vom Gesetz, nicht nur die, die nach dem Gesetz oder Israeliten Erben Abrahams sind, sondern auch dem vom Glauben Abrahams. Wer so glaubt wie Abraham, auch wenn er kein körperlicher Nachkommen, biologischer Nachkommen Abrahams wäre, das trifft also die Heiden, die Nicht-Semiten. Wenn wir aus den heidnischen Völkern oder nicht-jüdischen Völkern zu Christus kommen, dann werden wir Erben jener Verheißung, die Gott an Abraham weitergab, nämlich, dass er die Welt zum Erbe bekommen sollte. Nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Also, wir erben im Glauben an Jesus Christus, der von Abraham herkommt, diese Verheißung, die Welt in Besitz zu nehmen, zusammen mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist die Zukunft der Gläubigen, mit Herrschaft. Herrschaft wie Könige über alles. Weitere Stelle, Matthäus 24. Matthäus 24, Vers 47. Jesus vergleicht die Zukunft seiner Anhänger mit der Zukunft von treuen Sklaven. In jener Zeit hat man die Sklaverei gehabt. Das war die Umwelt von Jesus und seinen Jüngern. Das Leben kannten sie. Und jetzt holt Jesus ein Bild aus diesem Leben heraus und sagt, wenn jetzt ein Sklave treu war, Vers 45, wäre es denn der treue und kluge Sklave, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben. Ein Sklave ist über den Haushalt gesetzt. Der Herr geht in Abwesenheit, auf Reise vielleicht, und vertraut diesem Sklaven diese Verantwortung an. Und so ist es im Geistlichen bei uns. Glücklich zu preisen ist der Sklave, den sein Herr, wenn er gekommen ist, also wiedergekommen ist, so tun finden wird, wie befohlen. Und jetzt kommt die Anwendung. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seinen ganzen Besitz setzen. Alle Treuen werden über den ganzen Besitz des Herrn Jesus Christus gesetzt werden. Sie werden also mitherrschen mit Jesus Christus. Denken wir an das Beispiel des verlorenen Sohnes, der sein Erbe austeilen ließ vorzeitig und dann verprasselte er es mit Huren und leichten Menschen und landet dann bei den Trögen der Säue. Und schließlich wird es genug und er sagt, ich glaube, ich habe es besser, wenn ich mich aufmache und zu meinem Vater gehe und mich demütige. Aber ich weiß, ich habe kein Recht, mir sein Sohn zu sein. Ich will mich bedingen lassen. Ich will mich als Sklave oder als Knecht ihm zur Verfügung stellen. Ich verdiene in den Namen Sohn nicht mehr. Und dann macht er sich auf. Aber der Vater wartet schon lange auf ihn und sieht ihn von fern und begrüßt ihn nicht als einen potenziellen Knecht, sondern als seinen Sohn. Und wir kennen die Geschichte, dann kommt der andere, der Ältere, vom Feld, wo er gearbeitet hat, und sieht, was hier gemacht wird. Es wird gefeiert. Der verlorene Sohn ist wieder da. Man hat ihn für tot gehalten. Und jetzt ist er wieder da und man feiert, man freut sich so. Und er meckert natürlich. Ich bin die ganze Zeit da und du machst mir kein Fest. Und was antwortet der Vater? Alles, was mein ist, ist dein. Er hätte sich jede Zeit ein Fest machen können. Er lebte im Fest, er lebte im Reichtum. Er war kein Sklave, er war kein Knecht. Er war ein freier Sohn im Hause. Das hat er nicht zu schätzen gewusst. Aber das ist die Tatsache. Und wir, die wir verloren waren, wir werden eingeführt in diese Stellung. Und da sagt Gott gleichsam an jenem Tage, alles, was mein ist, ist dein. Das ist ungeheuer. In der Offenbarung sagt Jesus, er wird sitzen mit mir auf meinem Thron. Das habe ich mir eines Tages gemerkt, als die Prüfung da war. Ich werde mit Christus sitzen auf seinem Thron. Ja. Welch eine Zukunft. Dann wollen wir uns jetzt entsprechend verhalten. 1. Korinther 6, Verse 2 und 3. 1. Korinther 6, Verse 2 und 3. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen, die Christen, die Welt richten werden? Und wenn die Welt von euch gerichtet wird, seid ihr der kleinsten Gerichte unwürdig? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Vers 3 scheint Vers 2 etwas zu erklären, obwohl zunächst Vers 3 der schwierigere Vers ist. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Was heißt das? Wenn wir an Richten denken, dann denken wir an einen Prozess, wo der Richter ein Urteil spricht. Und dieser Prozess muss nicht lange dauern, das Urteil ist gesprochen. Und dann ist es vorbei. Aber Sie wissen wohl, dass das Wort Richten in der Bibel noch anders gebraucht wird. Es schließt dieses ein, aber bedeutet nicht nur dieses, sondern auch die ganze Regierung, die wahrgenommen wird. Ein Richter war ein Regierender im Alten Testament. Könige regierten nicht nur, sondern waren Richter. Salomo muss entscheiden zwischen den zwei Frauen mit ihren Kindern da, ja. Das Kind von der einen Frau ist gestorben, hat sich schnell das Kind von der anderen geholt und gesagt, das wäre ihr Säugling. Aber die andere Mutter hat schon gewusst, das war ihr Säugling. Und dann kommen sie beide zum König. Salomo muss Richter spielen, nicht Spieler, aber sein. Ja? Und die Richter bevor es Könige gab, bis zu Samuel, die waren Regierende, die waren die obersten Häupter des Volkes. In diesem Sinne werden wir über die Engel gestellt. Der Hebräerschreiber sagt, heute sind wir niedriger gestellt als Menschen. Die Hierarchie ist so, Gott ist der Höchste, dann kommen die Engel, dann kommt der Mensch und dann kommt die Schöpfung. Der Mensch soll die Schöpfung im Sinne Gottes verwalten. Er tut es nicht, leider, weil er nicht in rechte Verbindung mit Gott ist. Aber das war der Gedanke. Heute ist der Mensch geringer als die Engel. Sie jagen ihm Furcht ein, wenn sie zu biblischen Zeiten mal den Menschen erscheinen in ihrer Macht. Aber eines Tages werden wir höher gestellt sein als die Engel. Und davon ist hier möglicherweise die Rede. Wenn es hier heißt, die Welt richten, dann dürfte das vom tausendjährigen Reich geredet sein. Christen werden mitherrschen, mitregieren. Wieder eine weitere Formulierung dieses Gedankens, die ganze Welt ererben, in Besitz nehmen, dort herrschen. Im guten Sinne natürlich, nicht im tyrannischen Sinne. Lesen wir jetzt die Hebräerstelle, auf die ich Bezug genommen habe. Hebräer Kapitel 2, Abvers 5. Nicht Engeln unterordnete er das Weltreich, das kommen sollte, von welchem wir reden. Aber es bezeugte irgendwo jemand, das heißt ein biblischer Schreiber, und sagte, was ist der Mensch? Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Sohn des Menschen? Sohn des Menschen ist auch ein Mensch, ja? Zu Ezechiel sagt Gott, du Sohn eines Menschen oder Sohn des Menschen. Warum sagt er ihm das? Ezechiel könnte wohl stolz werden darauf, dass er ein Sprachrohr Gottes ist. Und da holt ihn Gott in die Realität zurück und sagt, Moment einmal, Ezechiel, dein Vater war ein Mann, ein Mensch. Und wenn du sein Sohn bist, dann bist du nicht mehr als dein Vater. Dann bist du das, was dein Vater war. Du bist auch Mensch. Das ist hebräische Sprechweise. Sohn des Menschen ist auch ein Mensch. In unserer Abstammung sind wir, was unsere Väter und Mütter waren, auch Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und seine Kinder sind auch Menschen. Was sind sie, dass Gott ihrer gedenken sollte? Du machtest ihn ein wenig geringer, denn die Engel. So ursprünglich. Die Engel wurden als die unmittelbaren Umgebenden Gottes geschaffen. Der Mensch wurde etwas niedriger geschaffen. Mit Herrlichkeit und Ehre kröntest du ihn. Und jetzt kommt die Bestimmung des Menschen. Du setztest ihn über die Werke deiner Hände. Das ist aber noch zukünftig. Alles unterordnest du seinen Füßen. So Psalm 8 zu Ende jetzt. Das ist Ende Zitat. Und jetzt fährt der Hebräerschreiber fort und sagt, denn indem er ihm alles unterordnete, indem Gott dem Menschen alles unterordnen will, ließ er nichts, das ihm nicht unterordnet wäre. Dieses Vergangenheitsform geredet, aber im Hebräischen gebraucht man die vollendete Gegenwart auch für die Zukunft, wenn man sie als gewiss hinstellen will. Also das ist eine gewisse Zukunft. Nun oder jetzt sehen wir aber noch nicht ihm alles unterworfen. Heute ist das noch nicht so, auch nicht, wenn wir zu Christus gekommen sind und verändert worden sind und wiederhergestellt sind, versöhnt sind mit Gott. Wir sind noch nicht in diese Bestimmung hineingekommen. Aber was? Wir sehen einen, der zu uns gekommen ist. Gott selbst hat Menschengestalt angenommen. Vers 9 und 10 und weiter dann. Und dieser heißt Jesus. Und der ist ebenfalls wie wir niedriger geworden als die Engel. Aber in seiner Himmelfahrt ist er erhöht worden und über die Engel gestellt. Und jetzt kommt der weitere Gedanke. Der Gedanke des Hebräerschreibers scheint dieser zu sein. Wenn Jesus gen Himmel fährt, zieht er uns nach mit der Zeit und wir werden mit ihm herrschen und höher gestellt sein als die Engel. Das ist die Zukunft bei der Wiederkunft Jesu Christi, die Zukunft der Gläubigen. Wir herrschen mit Jesus Christus. Offenbarung 22, Vers 5, Ende des Verses. Sie werden als Könige herrschen in alle Ewigkeit. Da darf man jetzt nicht zu stark im Rahmen unserer irdischen Erfahrung sprechen. Wenn man von dort her kommt, ist die nächstliegende Frage, über wen werden wir herrschen? Das ist nicht die Frage des Textes. Man braucht nicht über jemanden zu herrschen. Man herrscht über jene Welt. Man hat den Status eines Königs. Jeder wird König sein. Jeder in dieser neuen Welt hat also den Status eines Königs mit Jesus Christus. Zunächst allerdings im tausendjährigen Reich, wovon aber in diesem Vers noch nicht die Rede oder nicht mehr die Rede ist. Zunächst werden wir herrschen im tausendjährigen Reich, aber hier in Offenbarung 22, Vers 5, sind wir ja schon darüber hinaus zeitlich. Und noch eine Stelle. Matthäus 25, Matthäus 25, Verse 21 und 23. Sein Herr sagte zu ihm, wir haben hier das Gleichnis von den drei Knechten oder Sklaven, denen der Besitz eines reichen Herrn anvertraut wurde. Und jetzt müssen sie sich verantworten. Sein Herr sagte zu ihm, wohlgetan, guter und treuer Sklave, du warst über wenigem treu, ich werde dich über vieles setzen. Tritt ein in die Freude deines Herrn. Und Vers 23, sein Herr sagte zu ihm, wohlgetan, guter und treuer Sklave, du warst über wenigem treu, ich werde dich über vieles setzen, tritt ein in die Freude deines Herrn. Also, es wird dann vieles zur Verwaltung anvertraut in jener Zeit. Nun müssen wir wieder unterbrechen und wollen dann nach einer Stunde Fortsetzung machen.